Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer neuen Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er ihn Pronomen und heute geht es mal wieder zurück in die schöne Welt der Tierlists, also Rankings. Was ist cool, was ist uncool? Und heute mit einem Thema, welches schon für Diskussionen auf dem Discord-Server der Podriders gesorgt hat, nämlich Johnny Decks. Denn was durchaus angebracht wurde, sind Johnny Decks überhaupt für AnfängerInnen geeignet? Aber vorher den ganzen üblichen Schwachsinn. Wenn ihr das hier cool findet, was ich hier tue, würde ich mich natürlich über jedwede Unterstützung freuen. Interaktion ist das Größte. Feedback ist natürlich immer super, super gerne gesehen. Das könnt ihr alle bei Instagram, bei Twitter oder eben auf dem Discord-Server der Podriders hinterlassen. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, commandamateur@gmail.com. Da könnt ihr mir Mails schreiben, warum auch immer. Und wenn ihr mehr von mir hören möchtet, gerne mal bei der Villa Nerdpool vorbeischauen oder bei Echsen und Keller die dritte Folge von der Wild Beyond the Witchlight Kampagne, die ich leite, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme relativ frisch draußen und es ist ein unfassbarer Spaß, die SpielerInnen da durchzulotsen durch die Feywild. Wir wollen uns heute jetzt mit Decks beschäftigen, beziehungsweise mit Commandern von Decks, die den typischen Johnny-Spieler ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal so genauer definiert habe, als wir über die Timmy-Decks gesprochen haben. Ein Johnny-Deck gehört oder spricht diejenigen an, die die verschiedenen Zahnräder in Magic geil finden. Ich beschreibe das immer so, wenn du X machst, passiert Y, wenn Y passiert, passiert Z. So diese kleinen Synergien, die miteinander ineinander greifen. Das ist das, was Johnny Decks ausmachen. Starke Engines bauen, die am Ende nicht direkt zu einem Perpetuum mobile werden, aber ne, die euch langsam oder je nachdem auch schnell einfach zum Sieg führen. Im Gegensatz zu den Timmy-Decks, wo es einfach nur darum geht, große Kreaturen hauen. Geil. Das ist so ein Johnny-Deck für mich. Ich habe bei Twitter und auf dem Discord-Server rumgefragt und dabei kamen ein paar sehr, sehr, sehr schöne Vorschläge. Alles, was ich hier jetzt sagen werde, alle Commander, die ich hier jetzt erwähnen werde, sind tendenziell für so ein Johnny-Deck gute Wahlen. Aber wie das in diesen Tierlists nun mal immer so ist, irgendwo muss man Abstriche machen. Und im untersten Tier, im D-Tier, finden wir den Faceless One oder den Prismatic Piper sowie Lysel. Beide Vorschläge kamen von Jasmin. Und den Faceless One Prismatic Piper musste ich mir erstmal erklären machen. Ihre Meinung war eben, dass ein sehr schöner Weg sind, eine Art Voltron-Deck zu bauen, nämlich beides sind die Auffüllkarten aus dem bisherigen Commander Legends Sets. Die sind beides Kreaturen und die Idee da soll sein, sie so hoch zu pumpen, dass man mit Commander-Schaden oder mit ihnen selbst halt GegnerInnen aus dem Spiel nimmt. Lysel ist aus Commander Legends eine weiße Commanderin, für die man einen Background wählen kann. Und sie gibt eine Marke oder ein Counter immer mehr, wenn man irgendwo was rauflegt. 1-1 Counter, Charge Counter, was auch immer. Die sind beide im D-Tier, denn die sind super cool. Es sind sehr schöne Ideen auch. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, sie zu bauen. Und insgesamt, oder drei dann am Ende, ist das alles sehr offen. Aber das ist eben auch das, warum ich sie relativ weit unten einsortiert habe. es ist nichts, wo man, wenn man jetzt anfängt und sich so denkt, ich möchte jetzt so ein cooles, synergienreiches Deck bauen, was einfach ist, also da setzt man sich nicht eben so hin und denkt sich, ja, dann nehme ich natürlich das und hier jenes. Das ist schon etwas, mit dem man sich intensiver beschäftigen muss. Das ist so ein bisschen das Problem an der gesamten Geschichte. Aber hier natürlich wieder der obligatorische Shoutout an Backgrounds und Choose a Background, eine meiner absoluten liebsten Mechaniken inzwischen. Einfach eine hervorragende Möglichkeit, Synergien zu finden und zu gucken, was man alles so veranstalten kann. Sei es das Offensichtliche, wie Abdel Adrian mit Candlekeep Sage, was ich spiele, oder irgendwelche komplett absurden Dinge. Das ist einfach immer cool. Im C-Tier haben wir dann als erste Vertreterin Elas Ilkor, als Stellvertreterin für Aristocrat-Decks. Ein Weiß, ein Schwarz. Death Touch, ihre Sets sind egal. Wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, verliert jeder Gegner oder ein Gegner einen Lebenspunkt. Und wenn eine Kreatur unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, bekommen wir ein Leben. Es ist genau dieses Aristocrat-Ding, was wir wollen. Wenn irgendwas stirbt, passiert X. Und Aristocrat-Decks sind mit einer anderen Deckart so ziemlich der Inbegriff von Johnny-Decks. Oder zwei verschiedene Deckarten, kommen wir später noch zu. Ihr macht irgendwas und das sorgt dafür, dass 30 andere Dinge passieren. Ich bin großer Fan davon. Das sollte inzwischen jeder, der diesen Podcast schon länger verfolgt, wissen. Das Problem an den Decks ist natürlich, dass man eine richtige Balance finden muss. Und wenn man das nicht schafft, sind diese Decks nicht sonderlich stark. Man muss dann schon in sein Sack-Fodder, in sein Sack-Outlet und sein Payoff in irgendeiner Form reinziehen. Elas Ilkor ist jetzt eine Sache davon in der Command Zone, deswegen ist sie auch sehr, sehr stark, wie ich finde. Aber die einzelnen Teile des Ganzen sind jetzt nicht sonderlich aufsehenerregend. Das kann natürlich super gut sein, um ein bisschen unter dem Radar zu fliegen, aber jeder, der schon mal dagegen gespielt hat, weiß, okay, wenn halt noch ein Teil kommt, dann wird's richtig unangenehm. Das sehe ich zum Beispiel bei meinem Lyris-Deck. Ich mache sehr, sehr wenig gefühlt, beziehungsweise ich mache viel, aber wenig, was jetzt großartig das Board beeinflusst. Aber am Ende bin ich trotzdem irgendwie Last One Standing oder so, einfach weil ich so viel rumdörtle und so viel die Aufmerksamkeit in andere Richtungen lenken kann. Als nächstes haben wir Tisha. Für 4 Mana ein mono-weißer Commander, der fliegt. Und immer wenn wir einen historischen Spruch sprechen, können wir einen Artefakt, glaube ich, mit Mana Value 3 oder weniger aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen oder ins Spielfeld. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich mache einfach mal direkt Live-Googling. Wird man sich vielleicht wundern. Ich habe einen neuen Schreibtisch, ich habe eine neue Tastatur. Irgendwann werde ich auch mal einen PC haben, der nicht kein Laptop ist, was 13 Jahre alt ist. Not today, aber jetzt mit einer mechanischen Tastatur kann es sein, wenn ich Live-Googling mache, dass man es besser hört im Hintergrund. Nun ja. Also, 2-2, fliegender Bird, Kleriker, immer wenn wir einen historischen Spruch sprechen, zur Erinnerung, historische Sprüche sind Artefakte, legendäre Sagen, können wir eine Kreaturenkarte, so war das, mit Mana Value 3 oder weniger aus dem Friedhof aufs Spielfeld zurückholen. Tisha sorgt dafür, dass man sich ganz genau anguckt, was man in sein Deck tut. Es hilft, dass Mono-Weiß Artefakte in den letzten 1-2 Jahren von Wizards so ein bisschen mehr zu einem Ding gemacht werden. Wir haben da sowas wie zum Beispiel Lushil. Und mit dieser Recursion Engine hilft es enorm, seine Engine aufzubauen, die gesamte Zeit irgendwas durchzujagen. Tisha hat enormes Potenzial nach oben. Es kann ein CEDH-Deck sein. Sehr viel kann CEDH sein, wenn man es vernünftig baut. Aber Tisha ist da durchaus bekannter. Aber warum ich es jetzt nur im C-Tier habe, Tisha braucht etwas Eingewöhnung und relativ speziellen Deckbau. Denn eine Sache, die ich zum Beispiel, ich weiß, dass es gut ist, die gesamte Zeit Karten zu ziehen. Aber X, was da mit Tisha gemacht wird, die wirken im ersten Moment einfach nicht sonderlich stark auf mich. Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, X sind sogenannte günstige Artefakte, die man opfern kann, um Karten zu ziehen. Und damit wird Tisha ganz gerne gebaut. Und dann hat man halt so ein Bullshit wie Crack Clan Ironworks, die Altäre und so weiter und so fort. Und am Ende, wie Flo es auf dem Discord sagte, man hustet und Tisha ist auf einmal Infinite. Da kommen wir später noch mal zu einem. B-Tier. Die Karten, witzigerweise, zu beiden hatte ich schon mal Budget-Decks gebaut. Dementsprechend konnte ich das schon einigermaßen einschätzen, ob sie hier reinpassen. Die erste Karte ist Shirei. Eine der, also 5 Mana, 4 farblos, ein schwarzes. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 1 auf den Friedhof gelegt wird und wenn Shirei auf dem Spielfeld ist, wenn es in den Endstep geht, kommt diese Kreatur zurück aus dem Friedhof aufs Spielfeld, wenn ich mich recht entsinne. Ähnlich wie bei Tishar ist eine der schönen Sachen bei Shirei, wenn man anfängt mit so etwas, ist ein monofarbige Commander. Das heißt, man muss sich gar nicht so viel Gedanken um eine Mana-Basis machen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und was Shirei so besonders macht, ist eben dieses Power 1. Dadurch kommt man auf viele Karten, die man wahrscheinlich sonst nicht spielen würde. Es hat einen sehr, es hat schon einen gewissen Hipster-Faktor, das Deck. Aber dadurch entdeckt man vielleicht sehr coole Synergien. Und der Commander, im Gegensatz zum zum Beispiel Faceless One oder Lysel, sagt einem ganz genau, hierauf müsst ihr achten. Es ist am Ende relativ kontrolllastig, aber immer unterhaltsam. Gerade wenn man es schafft, dann mehrere Kreaturen wieder aufs Spielfeld zu holen, den Enter the Battlefield-Effekt wieder automatisch zu triggern und so weiter und so fort. Also Shirei kann eben sehr viel Spaß machen. Ähnlich ist Guillaume, der gute Koch aus Strixhaven, der euch in Golgari farmt, immer, also so viele Food-Token generiert, wie Kreaturen unter eurer Kontrolle ins Spielfeld gekommen sind, nicht Token-Kreaturen, und der dann Sachen opfern kann, um Sachen indestructible zu machen. Guillaume ist so eine schöne Sache, weil denn es gibt nicht wirklich viel Food-Synergien, so im Verhältnis zum zu dem Alter des Spiels. Dafür sind die, die da sind, ziemlich gut. Vielen Dank, Eldraine. Ich bin gespannt, ob auf dem nächsten Ausflug auf die Plane das ähnlich wird. Sowas wie Cat Oven oder der Wicked Wolf oder der Feasting Troll King. Das sind alles Karten, die mit Food wunderbare Synergien haben. Und 2 davon lassen sich sogar immer wieder aus dem Friedhof wiederholen. Voll gut. Dann kommt noch dazu, dass man andauernd Recursion hat im Spiel. Man holt sich was in den Friedhof, man packt vielleicht was in den Friedhof, kriegt dafür Artefakte und das ist auch noch so eine Sache, so diese kritische Masse an Artefakt-Synergien. Das ist einfach eine schöne Spielwiese, auf der man sich austoben kann und auf der sehr, sehr, sehr viel funktioniert. Und wenn wir schon bei den Budget-Decks sind, das coolste Budget-Deck, was ich hier ja jemals gebaut habe, finde ich zumindest für dieses gesamte Format, ist immer noch Glissa the Traitor mit dem ganzen Artefakt-Recursion-Gedönse. Und das ist genau das, dieses, ha, wir machen das, dann passiert jenes und auf einmal können wir noch mehr Dinge tun. Und Guillaume und Glissa sind, wie ich finde, sich hier so ein bisschen ähnlich, aber noch anders genug. Und da Guillaume 2-mal, einmal von Freddy vom Kompass und von Jasmin genannt wurden, ey, wer bin ich da, das nicht hier aufzunehmen? Kommen wir ins A-Tier. Also die, da wo man absolut sagen kann, egal welchen dieser Commander ihr nimmt, ist es eine äußerst gute Wahl, wenn ihr so ein Johnny-Deck bauen wollt. Wir fangen an mit Peon Toothy. Ein Simic Pairing. Pier macht genau das gleiche wie Lysel in Grün. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Counter oder eine Marke rauflegen, gibt's eine Marke extra. Und Toothy kriegt eine 1-1-Marke immer, wenn wir eine Karte ziehen. Und wenn er das Spielfeld verlässt, ziehen wir so viele Karten, wie 1-1-Marken auf ihm drauf waren. Es ist Simic Card Draw 1-1-Counter. Dadurch wissen wir schon ziemlich genau, was wir tun sollen. Und das hilft. Simic ist eine gute Farbe für, ja, Punkt eigentlich. Simic ist eine gute Farbkombination. Aber eben auch für 1-1-Counter-Synergien und um Karten zu ziehen die gesamte Zeit. Und Toothy wird irgendwann sehr groß. Pier hilft dabei, dass er noch größer wird. Wenn er sterben sollte, ziehen wir auf einmal ganz viele Karten. Das heißt, überall gibt es kleine Zahnräder, die schon alleine nur in der Command Zone liegen, die einem sagen, wie man jetzt mit diesem Deck umgehen soll. Und es kann dann eben auch von diesen hier passieren ganz, ganz viele Dinge, auf einmal in so eine Art Timmy-Deck gehen, um irgendwo raufzuhauen. Und das macht eben sehr viel Spaß. Was ähnlich funktioniert und was ähnlich flexibel ist, ist Veyran, Voice of Duality. Es ist der oder die, man weiß es nicht so wirklich, Izzet-Commanderin, die Effekte verdoppelt, die ausgelöst werden, wenn man ein Instant oder Sorcery spricht oder kopiert. Es ist der Spacelinger Commander. Also besser geht's wirklich nicht. Spacelinger Decks sind darauf ausgebaut, dass ihr irgendwie, ihr spielt einen Zauberspruch und es passiert XY. Wir hatten kurz auf dem Discord drüber geredet, ob Tor Vauki hier gut reinpasst, der aus Dominaria United. Aber ich glaube, der ist dann doch zu speziell. Der schießt immer Schaden, wenn wir in Instant oder Sorcery sprechen. Aber der braucht noch sehr viel Unterstützung abseits dessen. Und der wäre dann eher so in dieser Faceless One Lysel-Kategorie. Spaßig, aber eben nicht leicht zu bauen. Bei Veyran könnt ihr einfach, ihr nehmt einen Guttersnipe, Electrostatic Field, ihr nehmt die ganzen Matra-Craft-Karten aus Strixhaven, packt Veyran vorne ran und es wird ein gutes Deck sein. Das klingt jetzt nicht sonderlich interessant zum Bauen, aber Veyran verdoppelt, glaube ich, immer seine Stärke, wenn wir in Instant oder Sorcery sprechen. Das heißt, wir können damit theoretisch auch auf einmal in einer Art Voltron-Strategie umswitchen. Und er synergiert einfach mit allem, was wir in so einem Spacelinger-Deck machen wollen, kann aber selbst eben auch was ganz anderes machen. Es gibt also genügend Möglichkeiten, ihn zu bauen. Aber eben auch dieses typische Ding, damit man als Anfängerin nicht überfordert wird. Und das finde ich eben super cool. Und nun kommen wir ins S-Tier. Da, wo ich einfach sage, egal was ihr macht, es ist immer gut. Übrigens, das, was ihr im Hintergrund so rödeln hört, unsere Waschmaschine. Wir brauchen auch mal eine neue. Als erstes haben wir hier Gave, Guru of Spores. Ähnlich wie bei Tishar. Guck mal an und auf einmal ist man Infinite. Es ist egal, was man mit dieser Absand-Legende macht. Man kann für ein farbloses ein 1-1-Counter irgendwo runternehmen und einen 1-1-grünen Saprolink-Token machen und für ein farbloses und eine Kreatur opfern irgendwo einen 1-1-Counter rauflegen. Nun gibt es genügend Karten in Magic, die Token verdoppeln, die 1-1-Counter verdoppeln, die Kreaturen als 1-Counter geben, wenn sie ins Spielfeld kommen. Und es gibt Karten, die man opfern kann, also mit denen man opfern kann, um Mana bekommt. Oder 1-1-Counter entfernen, um Mana zu bekommen oder Karten zu ziehen. Und all das kann man ohne Probleme in Gave reinpacken. Egal, ob es 1-1-Counter sind, Token, Sexstrategien. Wenn man das alles zusammenpackt, hat man ein gutes Gave-Deck und es kann sofort in Combo-Town gehen oder nach Combo-Town. Ich glaube, eine Zeit lang war Gave echt diese Karte, die bekannt war dafür, egal was du machst, irgendwie geht sie Infinite. Selbst ich in meinem Atraxa-Deck, wo ich sie mal drin hatte, warum auch immer am Anfang, hatte dann irgendwie gemerkt, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt, glaube ich, Infinite und ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Es ist einfach immer eine starke Wahl. Ähnlich stark sind Blink-Decks. Und der coolste Blink-Commander, glaube ich, wenn man mit dem gesamten Ding hier anfangen möchte, mit so einem John-Deck, ist Rune of the Hidden Realm. Es ist für das Nashorn für 2 farblos und grün, weiß, blau. Of the Google weiß schon, was ich meine. Ja, Tatsache. 4-4 Vigilance Trample. Und für 2 farblose und tappen können wir eine andere Kreatur ins Exil schicken und die dann im nächsten Endstep unter der Kontrolle des Besitzers zurückholen. Meistens macht man das mit den eigenen Kreaturen. Es geht auch mit den anderen, also mit den Kreaturen der Gegner, nur damit man das mal gehört hat. Und theoretisch dann mit lustigen Sachen wie Stifle oder sowas den Trigger countern, damit die Kreatur für immer im Exil bleibt. Sehr aufwendig, aber es geht. Viel eher geht's darum, ihr wollt eure kleinen Kreaturen, oder nicht nur klein, größeren Kreaturen, die tolle ETB-Effekte haben, ins Exil schicken und wiederholen. Und so Blink-Decks sind halt wirklich der Inbegriff eines Johnny Decks. Ihr macht ganz viel, die gesamte Zeit seid ihr am Tun. Und weil eine Kreatur ins Spielfeld kommt, passiert dann noch was anderes und so weiter und so fort. Und die ETB-Effekte können verstärkt werden durch Machine Mummy hier, Alice Norn, die neue, oder eben durch Panamonicon. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich hier auszutoben. Und keine davon wird so richtig falsch sein. Dementsprechend, wenn ihr euch ein Johnny Deck als, wenn ihr anfangen wollt, ein Johnny Deck zu bauen, ich glaube, mit Rune oder mit Gave könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Mich würde eure Meinung interessieren. Seht ihr das ähnlich wie ich? Hättet ihr das Ganze ein bisschen anders angeordnet oder ganz andere Commander gewählt? Natürlich, wie gesagt, am Anfang habt ihr gehört, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Die Tierlist an sich werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.